Ich möchte euch jemanden vorstellen. Phil, vielleicht möchtest du gerade nach vorne kommen. Ich möchte euch den Phil Sumter vorstellen. Und jetzt ist der Moment, wo ihr klatschen dürft. Ja. Es ist mir eine große Freude, Dr. Philip Sumter vorzustellen. Er wird gleich selbst ein bisschen was zu sich erzählen, aber einfach mal als kleine Hinführung. Wir sind gleicher Jahrgang, glaube ich, 79, gell?
Nee, 80 bin ich.
Du bist 80 geboren, er ist jünger als ich. Und wenn ihr euch fragt, also ich kenne ihn von meinem Studium, er ist mein Professor, er ist sehr, sehr schlau. Und wenn ihr euch fragt, wie es kommt, dass ich so demütig und so bescheiden bin, das kommt einfach von daher, dass wenn man in einem Vorlesungsraum sitzt und jemand, der jünger ist als einer selbst, aber extrem viel schlauer ist und schon sehr viel mehr auf dem Papier vorzuweisen hat, dann macht es einen demütig, ob man das will oder nicht. Also, wenn ihr euch das schon mal gefragt habt. Phil ist Brite.
Genau. Und mittlerweile auch Deutscher.
Er ist britischer Deutscher.
Ich habe seit einem Monat deutsche Staatsbürgerschaft
bekommen. Oh wow, Gratulation.
Ich freue mich dabei zu sein, ich mag das auch, Deutscher zu sein, das ist nett.
Das ist aber wahrscheinlich schwierig, allein vom Humor her, weil...
Ja, das ist schon anders.
Ja. Ja.
Also, aber ich lebe schon lange hier, ich bin eingedeutscht worden.
Okay.
Ich fühle mich wie ein Ausländer, wenn ich zurück nach England gehe mittlerweile.
Das heißt, du lachst weniger als früher?
Ja.
Ja, okay, schade.
Aber die Deutschen sind tiefgehender. Ich habe interessantere Gespräche bei Deutschen.
Okay,
die Engländer lachen viel, aber die Deutschen sind tiefer, so meine Erfahrung.
Gib mir einfach mal Feedback nach heute, wie du das bei uns speziell empfindest.
Okay.
Noch ein paar Fakten zu Phil. Also wenn ihr ihn auf Facebook stalken wollt, was ich getan habe, dann seht ihr, dass er gerne reist, auch viel mit fremden Kulturen am Hut hat. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Ist einfach ich habe es eben schon erwähnt, ein sehr, sehr schlauer Typ. Er schreibt Bücher, die keiner liest, nach deiner Aussage. Ne? Du glaubst, die liest keiner. Aber die sind dick und die Titel klingen gut. Wie war das über Psalm 24?
The Substance of Psalm 24. Der Substanz von Psalm 24.
Wie war der Untertitel?
Ein Versuch, die Bibel zu lesen nach Brother Childs.
Okay, also er ist ein schlauer Typ. Und... wenn du nicht selbst Bücher schreibst, dann übersetzt du auch Bücher.
Ja.
Und die sind, also ich habe noch keins von denen gelesen, wie du ja schon gesagt hast, das liest keiner. Philip Sumter ist ein sehr, sehr cooler Typ. Als Dozent, sowohl als auch als einfach Essenspartner, wenn man nach der Vorlesung noch essen geht. Er ist ein sehr cooler Typ. Ich möchte euch ermutigen, auch nach dem Gottesdienst mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er hat auch hinten ein paar Informationen zu sich und seiner Family und zu seiner Mission. Und die hat er auch jetzt schon. Und da möchte ich gleich an dich übergeben. Du wirst uns erst ein bisschen was von dir erzählen und dann predigen. Ich möchte noch vorher kurz für den Phil beten. Gott, wir danken dir dafür, dass der Phil heute da ist. Und das ist ein Vorrecht, wirklich zu einer großen Familie zu gehören, wenn wir deine Kinder sind und ganz viele verschiedene Stimmen zu hören. Und wir bitten dich, dass du heute zu uns sprichst durch Phil und durch das, was er vorbereitet hat. Wir wollen offen sein für dein Reden. Wir wollen nicht einfach nur diese Predigt abchecken. Oh, ist da was Neues dabei für mich? Habe ich irgendwas noch nicht gewusst? Sondern hilf uns nicht nur unseren Kopf, sondern auch unseren Geist, unsere Emotionen für dich zu öffnen und nicht nur zu fragen, was ist neu für mich? Oder was fand ich besonders ansprechend, sondern auch zu fragen, was möchtest du mir ganz persönlich sagen? Ob durch Neues oder durch Dinge, die ich schon lange weiß. Herr, öffne uns für dein Reden, für dein Wirken. Und segne Phil und segne uns durch Phil. Amen.
Amen. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Ja, also erstmals werde ich ein paar Worte zu uns sagen als Familie und auch über unser Missionsvorhaben. Und dann werde ich predigen. Ich wusste nicht, dass heute Missionstag ist, also sehr passend. Das sind wir, Ingrid, meine Frau, die ist Deutsche und drei Kinder. Wir wollen in die Mission gehen und zwar nach Israel. Ist das an? Sollte an sein, oder? Wenn es rot ist, heißt es an, ne? Oh, komisch. Ach genau, wir wollen nach Israel gehen. Habt ihr bestimmt davon gehört. Obwohl wir nach Israel gehen wollen, haben wir nicht vor, überwiegend unter den Juden zu arbeiten, sondern unter den Araben. 20% aller Israelis sind Araben. Und auf dieser Karte seht ihr, alle schwarzen Flecken sind Orte, wo über 50% Araber leben. Und die meisten Araber sind im Norden, in der Galiläa. Und wir wollen auch in der Galiläa-Gegend leben, da in der Mitte in Nazareth. Kann man so machen? Nazareth ist so irgendwo hier. Und das ist Nazareth. Nazareth ist mittlerweile eine große Stadt geworden, wie man sieht. Und sie ist die größte israelisch-arabische Stadt Israels. Sie ist auch das kulturelle und politische Zentrum der israelischen Araber. Wir wollen mittendrin leben und der Grund, warum wir gerade dort leben wollen, ist, weil in diesem Gebäude es diese Institution befindet, Nazareth Evangelical College. Das ist eine Ausbildungsstätte in Israel für evangelikale Araber. Es gibt evangelikale Araber in Israel, ungefähr 5000 Stück davon. Es gibt auch 5000 messianischen Juden, also die Zahl ist gleich. Diese Ausbildungsstätte wurde in 2005 auf Anfrage von einheimischen arabischen Baptisten gegründet, von westlichen Missionaren. Und seit 2014 ist sie jetzt vollständig araberisiert worden. Das heißt, alle, die dort arbeiten, sind Araber und alle Kurse, die angeboten werden, sind auf Arabisch. Dort werde ich gehen, ich werde der einzige westliche Mitarbeiter sein. Das sind meine zukünftigen Kollegen, alle Einheimischen. Und ich werde da weiterhin in verschiedenen Kapazitäten arbeiten, zum Teil als Dozent, zum Teil als Forscher und zum Teil als Director ein International Study Program. Und auch ich werde Fortbildung anbieten für die Fakultätsmitglieder. Außer einer bin ich der Einzige mit Doktorarbeit. Und der andere mit Doktorarbeit arbeitet hauptsächlich in Bethlehem. Ups, das brauchen wir nicht. Das ist ihre Vision. Auf Englisch geschrieben, ich übersetze es ins Englische. Ins Deutsche. Nazareth Evangelical College bildet Leitern aus, Männer und Frauen, damit sie Christus treu nachfolgen können und ausgestattet sind, der Gemeinde im Heiligen Land zu dienen, damit die Gemeinde einen mächtigen Einfluss auf die Gesellschaft haben kann, nach Gottes Zielen, so grob ins Deutsche übersetzt. Und das ist unsere Vision. Wir wollen sehen, dass evangelikale arabische Gemeinden im Heiligen Land immer mehr Zeugnis von Gottes Reich ablegen, indem sie in der Erkenntnis Gottes durch das Studium der Heiligen Schrift wachsen. Dazu werden wir in Nazareth leben, Teil der israelisch-arabischen Gesellschaft werden und zum Aufbau und zur Weiterentwicklung sowohl des Nazareth Evangelical College als auch der örtlichen Gemeinden beitragen. Ich sollte auch dazu sagen, NEC, das ist die Kurzform, Nazareth Evangelical College, ist die einzige arabischsprachige evangelikale Ausbildungsstätte in Israel. Es gibt eine auch in Bethlehem, Bethlehem ist aber im Westjordanland und das sind mittlerweile zwei verschiedene Welten geworden. Das brauchen wir nicht. Und jetzt, genau. Wer mehr wissen will, wie André gesagt hat, ich werde beim Ausgang stehen. Ich habe Flyer, die könnt ihr gerne mitnehmen mit ein paar Informationen darauf. Wir haben auch einen Rundbrief. Wer unseren Rundbrief abonnieren will, kann gerne eine E-Mail-Adresse und auch eine Postadresse hinterlassen, wenn ihr wollt. Und es gibt auch andere Arten und Weisen, uns zu unterstützen. Wir brauchen Gebet. In unserem Rundbrief sind Gebetsanliegen drin. Und wir suchen auch noch finanzielle Unterstützung. Wir sind hundertprozentig von Spenden abhängig. Falls der eine oder andere von Gott bewegt, fühlt uns auch auf diese Art und Weise zu unterstützen. Informationen stehen dazu auf dem Flyer. So, vielen Dank dazu. Und jetzt die Predigt. André hat mir freie Wahl gegeben, über das zu predigen, was ich will. Ich habe ihn gefragt, okay, was für eine Gemeinde ist das? Ich würde gerne etwas Relevantes predigen. Er sagte, jung und dynamisch. Und wenn ich in die Reihen schaue, so sieht es auch aus. Also die Frage war dann, was ist relevant für junge Leute? Was ist interessant für junge Leute? Als ich auf meine zurückdenke, in meine eigentliche Jugend, ich bin noch nicht so alt, aber auch nicht, noch nicht mehr so jung, gab es tatsächlich ein Thema, das mich überwiegend beschäftigt hat, sehr intensiv, und das war das andere Geschlecht. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber als ich bin im Internat aufgewachsen und ich kann euch versichern, dass es auch alle anderen Jungs in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, auch so ging. Also das andere Geschlecht war ein wichtiges Thema. Und man sieht das auch in der Kultur überall. Ich meine, man muss nur die Lieder anhören, die im Radio sind. Die singen ständig von Liebe. Entweder freuen sich darüber oder sie singen von gebrochenen Herzen. Das ist auch ein Hauptthema von vielen Filmen, Romanen. Und heutzutage hat es auch einen neuen Ausmaß genommen. Man redet von der sexualisierten Gesellschaft, was auch damit zusammenhängt. Pornografie natürlich. Ein Internetklick weg, kann man alles sehen, was man will oder nicht will. Und das hat massiven Einfluss auf Männer, auf ihre Wahrnehmung von Frauen und auch auf das Rollenverständnis von Frauen. Also ist tatsächlich, finde ich, ein wichtiges Thema für unsere Gesellschaft im Allgemeinen. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, heute darüber zu predigen. Also sag das nachher vielleicht. Die Frage ist, kann man über dieses Thema predigen? Ist das ein Thema, was Gott interessiert? Es interessiert uns vielleicht, aber vielleicht nicht Gott, weil man darf nicht davon ausgehen, dass alles, was uns begeistert und interessiert, auch Gott interessiert. Liebe ist natürlich ein Hauptthema der Bibel. Gott ist Liebe. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wir sollen eine Gemeinschaft sein, wo die Liebe Gottes spürbar wird. Das ist aber eine andere Art von Liebe. Natürlich, wenn die Bibel sagt, ich soll meinen Nächsten lieben wie ich mich selbst, das heißt nicht, dass ich seine körperliche Nähe unbedingt suchen soll. Oder es heißt auch nicht, dass ich Schmetterlinge im Bauch haben soll, wenn ich die anderen Gemeindemitglieder sehe. Das ist schon was anderes. Wenn Paulus die Brüder im Korintherbrief auffordert, einander einen heiligen Kuss zu geben, das ist eine andere Art von Kuss als den Kuss, den ich meiner Frau gebe. Darf man über zwischengeschlechtliche, und zwar romantische und erotische Liebe, predigen? Die Antwort ist dezidiert ja. Die Bibel interessiert sich auf jeden Fall davon. Man sieht es in dem zweiten Kapitel der Bibel. Das erste Gebot, das das erste Menschenpaar bekommt, ist: Seid fruchtbar und mehret euch. Und das geht nicht ohne Geschlechtsverkehr. Natürlich, das könnte man zweckmäßig verstehen. Also Sex, damit man Kinder kriegt. Aber Gott interessiert sich für mehr als das. Es gibt auch eine andere Dimension, tatsächlich diese emotionale, intensive Dimension, die uns überwältigt. Und diese Dimension ist tatsächlich das Thema eines ganzen Buches in der Bibel. Und vielleicht ahnt ihr schon jetzt, aus welchem Buch ich heute predigen werde. Das heißt das Hohelied. Wir werden aus diesen zwei Texten predigen. Das Hohelied, 8 Kapitel lang, beschäftigt sich nur mit diesem einen Thema. Es besteht aus einer Reihe von einzelnen Liedern, Liebesliedern und Gedichten, die alle nur um dieses Kreis drehen. Da kommt eine Frau zu Wort. Sie beschreibt in diesen Liedern die Schönheit ihres Partners. Und der Mann singt auch über die Schönheit seiner Frau. Sie beschreiben wunderbare Begebenheiten, Erlebnisse, die sie zusammen gemacht haben. Da kommt auch Sehnsucht zum Wort. Sie sehen sich nach körperlicher Nähe miteinander. Also, wir werden aus diesen Texten predigen. Aber die zweite Frage kommt, kann man aus solchen Texten predigen? Es ist schön, dass wir jetzt Liebeslieder in der Bibel haben, aber ist denn das Predigttexten? Und da gibt es ein Indiz dafür, dass Gott will, dass wir uns theologisch und geistlich mit diesen Texten auseinandersetzen. Der Verfasser dieser Lieder heißt Salomo. Das Buch heißt das Hohelied des Salomo. Und wieso ist es wichtig, dass Salomo diese Lieder geschrieben hat? Oder zumindest mit denen assoziiert wird. Salomo galt und gilt heute als der weiseste aller Könige. Der hat, so wie es steht im Königebuch, 3000 Sprüche geschrieben und 1005 Lieder. Das Sprüchebuch im Alten Testament wird mit ihm verbunden und auch das Predigerbuch. Und diese Bücher sind sogenannten Weisheitsbücher. Das heißt, sie haben als Zweck, die Wirklichkeit, in der wir uns befinden, die Welt, auf den Grund zu gehen, die Strukturen der Wirklichkeit zu verstehen, typische Muster in Beziehungen zwischen Menschen zu verstehen, damit wir ein gelingendes Leben führen können. Die Voraussetzung dafür ist, dass Gott die Welt geschaffen hat. Es gibt eine göttliche Ordnung und es liegt an uns, diese Ordnung zu entdecken, damit wir diese Ordnung gemäß leben können. Das ist die theologische Voraussetzung für das Sprüchebuch, auch für den Predigerbuch. Und auch für viele Texte in der Bibel, die uns auffordern, klug und weise zu sein, klug und weise zu handeln. Das ist nicht nur für uns gut, weil wenn wir weise leben, leben wir gut. Es ist auch etwas, was Gott will, weil Gott die Welt auf eine gewisse Art und Weise geschaffen hat. Und er will, dass wir dementsprechend leben. Nur dann geht es uns gut. Und aus diesem Grund ist es vielen Auslegern klar geworden, dass diese Sammlung von Liebesliedern im Hoheliedbuch auch die Funktion haben, uns aufzuklären über das Wesen der Liebe. Und zwar der zwischengeschlechtlichen, romantischen oder erotischen Liebe. Wir sollen uns damit auseinandersetzen, damit wir dieses Phänomen verstehen und dann klug leben und handeln. Und deshalb werde ich das auch heute tun. Also nochmal wiederholen. Es gibt zwei Eigenschaften in diesen Texten, die man beachten soll, wenn man diese Texte sachgemäß verstehen will. Erstens, das sind poetische Texte, Poesie. Keine systematische, philosophische, abstrakte Abhandlungen über das Wesen der Liebe, sondern es wird in Bildern gefeiert und ins Detail wiederholt beschrieben. Das werden wir dann auch heute tun in der Predigt. Und zweitens, das sind Weisheitstexte. Das heißt, die haben das Ziel, uns aufzuklären und uns weise zu machen. Ich habe dazu zwei Texte ausgesucht. Oder ich habe sie selbst nicht ausgesucht. Das sind Texte, die in der Hochzeitsliturgie der anglikanischen Kirche vorkommen. Die wurden auch auf meiner Hochzeit gelesen. Und die sind, die beschreiben oder beleuchten dieses Thema aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Wir werden diese Texte eins nach dem anderen auslegen, um dieser Sache näher auf den Grund zu gehen. Fangen wir mit dem ersten Text an. In diesem Text spricht eine Frau und sie beschreibt eine schöne Begebenheit. In der Mitte zitiert sie ihren männlichen Partner. Aber der ganze Text geht auf die Frau zurück. Kommt aus dem Hohelied, Kapitel 2, Verse 8 bis 13. Die Stimme meines Geliebten. Siehe, da kommt er. Er springt über die Berge. Er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er hinter unserer Wand, schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter. Mein Geliebter antwortet und er spricht zu mir: Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, vergangen. Die Blüten zeigen sich im Lande. Die Zeit der Baumbeschneidung ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. So, wie gesagt, diese Frau beschreibt ein vergangenes Geschehen. Und sie beschreibt es mit so einer Lebendigkeit, dass man den Eindruck hat, dass sie es neu erfährt, indem sie es beschreibt. Dieses Lied oder dieser poetische Text, es ist Poesie, handelt von der ersehnten Ankunft eines Mannes bei der Frau zu Hause. Und nicht irgendeinem Mann, sondern den Mann, den sie liebt und der sie liebt. Sie nimmt ihn erst von Ferne wahr, als sie seine Stimme hört. Und er rast zu ihr hin. Und dann ist er plötzlich da. Oder fast da. Er ist nicht drin bei ihr zu Hause, sondern draußen vor der Wand. Und er guckt sehnsüchtig durch alle möglichen Eröffnungen durch, um sie zu sehen. Nur noch ein Schritt. Und dann werden sie zusammenkommen. Und dazu ruft er sie auf, draußen zu ihm zu kommen. Und die Welt draußen, da wo er ist und wo er mit ihr zusammenkommen will, scheint perfekt für die beiden vorbereitet zu sein. Es ist Frühling. Nach einem langen Winterschlaf erwacht die Natur in ihrer vielfältigen Gestaltigkeit mit schönen, angenehmen Geräuschen, Düften und Anblicken. Die Welt ist durchzogen von einer intensiven Vitalität. Es blüht und fruchtet überall und alle Sinnen werden angesprochen. Kurz gesagt, alles lebt, alles ist lebendig. Dieser paradiesische Zustand wirkt belebend. Und hier scheint es mir, einen inneren Zusammenhang zu geben zwischen dem Beleben, der die Natur in der Jahreszeit der Frühling erfährt, und dem Beleben, der die sich Liebenden erfahren, durch ihr Zusammenkommen und erhofften Zusammenseins. Ich werde gleich mehr darüber sagen. So, hier sehen wir etwas von der Wirkung der Liebe, die belebt und macht lebendig. Sie erfüllt man mit einer Vitalität, die man vielleicht sonst nicht hat. Äußerlich gesehen ist das, was geschehen ist, relativ einfach. Man könnte diese 6 biblischen Versen auf ein Vers reduzieren. Mein Geliebter kam zu mir und bat mich, mit ihm draußen in die Frühlingslandschaft zu gehen. Punkt. Man könnte vielleicht hinzufügen, und das hat mich total gefreut. Aber diese sehr prosaische, äußerliche Darstellung wird der inneren Empfindung nicht gerecht. Durch die langsame, wiederholende und schrittweise vorankommende Darstellungsweise der Poesie wird eine ganze und ganzheitliche Welt hervorgerufen, deren unterschiedliche Facetten anhand von verschiedenen Bildern beleuchtet und lebendig gemacht wird. Also um diesem Text gerecht zu werden, wenn wir uns nochmal die Bilder in ihrer Plastizität anschauen. Also nochmal den Text durcharbeiten. Verse 8 bis 9. Zuerst werden die Ohren angesprochen. Die Frau hört den Geliebten, ehe sie ihn sieht, und dies allein reicht, um sie aufhorchen zu lassen. Und dann gibt es eine Entwicklung. Hören ist schön, aber sehen ist besser. Und wie sieht er aus? Wie ein prächtiger Geselle oder junger, und das heißt dynamischer, energiegeladener, lebhafter Hirsch. Diese Tiere, die nicht nur schön sind, sondern auch flink und agil, sind oft Bilder für beeindruckende Personen, die sich durch diese Qualitäten auszeichnen in der Bibel. Und ich finde dieses Bild interessant. Es drückt meines Erachtens eine gewisse Gegenseitigkeit aus. Auf der einen Seite drückt dieses Bild das aus, was die Frau für den Mann empfindet. Sie ist begeistert von seinem Aussehen, seiner Virilität und der Begeisterung, womit er auf sie hinrast. Aber dieses Bild beschreibt auch sein Empfinden für sie, weil wenn es sie nicht gäbe, würde er nicht so schnell rasen und hüpfen und hätte er auch nicht die Energie. Also Gegenseitigkeit. Vers 9. Die schnelle Bewegung kommt plötzlich zu einem Ende. Er kommt an, aber es gibt noch ein Hindernis. Eine Mauer steht zwischen ihm und dem Ziel seines Rasens. Aber mit diesem Zielstand hört die Energie nicht auf, die er ausstrahlt. Die Energie seines Springens und Hüpfens wird jetzt verwandelt in seine energischen Versuche, seine Geliebte irgendwie zu sehen bekommen. Wie ihr seht, in diesem Vers gibt es nicht nur ein Fenster oder Gitter, sondern mehrere. Und der Freund versucht energisch, durch alle hindurch zu schauen, um einen Blick von seiner Freundin zu bekommen. Vers 10. Man könnte denken, dass dieser Junge mit dieser geballten Energie jetzt die Gitter rausreißt und in die Wohnung reinspringt. Aber das tut er nicht. Er bleibt draußen. Und alles, was er hat, um jetzt an seinem Ziel zu kommen, ist seine Stimme. Er bittet, versucht zu motivieren. Und dies ist meines Erachtens auch ein Ausdruck von wahrer Liebe. Er will sie nicht nehmen, er will nur empfangen. Wenn er zu seinem Ziel kommen will, muss seine Freundin sich darauf einlassen. Davon ist er abhängig. Und was will er, dass sie jetzt tut? Sie soll aufstehen und zu ihm kommen. Wie Adam im Garten von Eden will auch dieser Mann nicht allein sein. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Und wie bei Adam und Eva im Garten von Eden gibt es auch den geeigneten Raum dafür, mit unserem Geliebten zusammen zu sein, nämlich ein blühendes, fruchtbares Gartenparadies. Dass der Freund mit seiner Freundin gerade in dieser Landschaft zusammenkommen will, scheint mehr zu bedeuten, als dass es nur schön draußen ist. Wie gerade eben gesagt, ich glaube, es gibt eine innere Entsprechung zwischen dem äußeren paradiesischen Raum und die zwischengeschlechtliche Liebe, die sich in ihr vollenden soll. Beide, Natur und Menschenpaar, zum Beispiel, müssen erstmals mit Entbehrung leben. Die Menschen durch die körperliche Distanz, die Natur durch die Leblosigkeit der Winterzeit. Und dann gibt es den Moment, wo alles zusammenkommt und das richtige Leben anfängt. Wie die zwei Liebenden, wenn sie zusammen sind, so blüht auch die Landschaft, wenn die Sonne scheint. Es fängt klein an mit Keimen und Knospen und sie entwickelt sich, bis sie mit Duft explodieren und Frucht tragen. Das sieht man gewissermaßen an der Entwicklung der Bilden in den Versen hier. Bilden, Versen 2, 12 bis 13. Frühling fängt an mit den ersten Blüten, dann werden die Bäume beschnitten, die Tauben singen, die Feigen fangen an zu wachsen und die Reben geben ihre Duft. Gibt es einen besseren Ort, mit einem Geliebten zusammenzukommen? Ich sehe in dieser Gegenüberstellung zwischen paradiesischer Frühlingslandschaft und der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau die Hand unseres Gottes, die Hand des Schöpfers. Gott, so wie wir wissen aus Genesis 1 und 2, hat die Welt absichtlich schön gemacht. Es war gut, wie es in Genesis 1 wiederholt steht. Gott hat die Welt als einen gesegneten Raum geschaffen, innerhalb dessen Mann und Frau Gemeinschaft miteinander und mit Gott haben können. Also es gibt etwas Uriges an diesem Bild. Es erinnert an die Anfangszeit der Schöpfung und der Geschichte überhaupt. Primeval, urig. Ja. Aber die Geschichte in Genesis 2 geht auch weiter. Und ich glaube, ihr kennt die Geschichte. In Genesis 3 rebellieren Adam und Eva gegen Gott. Die fallen in die Sünde und die werden verflucht. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist ab diesem Zeitpunkt verzerrt. Und auch die Beziehung des Menschen zur Schöpfung und auch die Schöpfung selbst ist ab diesem Zeitpunkt verzerrt und entspricht nicht mehr Gottes ursprünglichen Absichten. Das sehen wir heute. Die Schöpfung blüht nicht immer. Und wir wissen nicht alle von den Schaden, die kranke Beziehungen anrichten können, auch von den Schwierigkeiten, die Männer und Frauen haben, teuer, langfristige und lebensspendige Beziehungen miteinander zu gestalten. Das werden zumindest die Älteren unter euch wissen. Dazu muss man nur die Scheidungsrate in unserem Land anschauen, die Lieder im Radio anhören und die Filme gucken. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, alles ist verzerrt, aber nicht völlig verdorben. Das ursprünglich Gute an Gottes eigentlichen Schöpfung blickt immer noch durch die Verzerrtheit unserer Existenz durch. Und diese Momente, wo man das Gute, das ursprüngliche Gute auch heutzutage erleben kann und sehen kann, sind Zeichen sowohl Gottes ursprünglichen wohlwollenden Intentionen für uns, als auch Zeichen der zukünftigen Welt. Das sind eschatologische Zeichen, die Gott, der Welt, die Gott eines Tages durch Jesus vollenden wird. Wir leben aber heute dazwischen. In der Zwischenzeit heißt das. Weil wir noch auf die Wiederkunft Jesu warten. Und bis er kommt, bleibt die Welt verzerrt. Und solange wir noch in der Zwischenzeit leben, bleibt dieses Gute von Gott gefährdet und es muss geschützt werden. Und dafür tragen wir Menschen Verantwortung. Diese Gefährdung des Guten und diese Verantwortung sieht man eigentlich schon im Keim in diesem Text. Es kommt klarer zum Ausdruck in dem zweiten Text. Aber hier sieht man es schon. Der Mann rast zu seiner Freundin. Er will unbedingt mit ihr sein. Weil das wahre Liebe ist, bittet er sie rauszukommen. Er ist aber von ihr abhängig. Was macht er, wenn sie Nein sagt? Wie geht man mit unerwiderter Liebe um? Jetzt kommen wir zu dem nächsten Text, der gewissermaßen die Kehrseite der Liebe in dieser Welt darstellen will. Hier spricht wieder die Frau und sie spricht jetzt dieses Mal zu dem Mann direkt. Leg mich wie ein Siegel an deinem Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, unaufhaltsam wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Flammen sind Feuerflammen, eine Flamme des Herrn. Mächtige Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Wie gesagt, in diesem Text redet die Frau mit ihrem Mann. Man könnte aber es auch andersrum sehen. Das können Männer auch Frauen sagen, meines Erachtens. Und wie in dem vorherigen Text im Kapitel 2 richtet sie eine Bitte, wird eine Bitte hier an den Partner gerichtet. Im Kapitel 2 hat der Mann die Frau darum gebeten, zu ihm zu kommen. Kapitel 6 bittet die Frau den Mann darum, bei ihm zu bleiben. Die Liebe führt in eine Beziehung rein. Und sie bittet ihn, in diese Beziehung treu zu bleiben. Und es gibt eine Begründung dafür. Warum soll er das machen? Weil, Vers 6 noch, zweite Hälfte, denn die Frau überwältigt ist von der unaufhaltsamen Macht der Empfindungen, die sie in die Arme dieses Mannes treiben. Es steht außer ihrer Kontrolle. Es überrollt sie. Und sie ist dieser Liebe quasi ausgeliefert. Lass uns die Bilder, diesen Text jetzt vorkommen, näher anschauen. Erstens, ein Siegel. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz. Wie so ein Siegel. Ein Siegel ist ein Wertgegenstand. Und im alten Orient musste man Siegel überall tragen. Entweder um den Hals oder an dem Finger oder am Arm. Und die Frau will genauso nah an ihrem Mann dran sein, an seinem Körper nah dran, und zwar fortwährend. Es geht um die ununterbrochene Zusammensein. Merkt, leg mich wie ein Siegel an dein Herz. Hier sieht man, dass es um ihre Existenz geht. Sie will ihm ganz geben, kann sich aber nicht auf ihn zwingen. Er muss sie annehmen und daher kann sie ihn nur darum bitten. Und jetzt die Begründung. Weil die Liebe, die sie für ihn empfindet, eine äußerst überwältigende Macht ist. Man sieht dies zum Beispiel an die Präzisierung des Wortes für Liebe. Wo ist das jetzt? Leidenschaft. Denn stark wie der Tod ist die Liebe und aufhaltsam wie der Schild ist die Leidenschaft. Es geht hier um ein intensives Verlangen, exklusiv mit jemandem zu sein. Und diese Leidenschaft ist so überwältigend, so unaufhaltsam, dass sie mit der Macht des Todes gleichgesetzt wird. Niemand kann den Tod entfliehen. Auch kann niemand der Macht der Liebe widerstehen. Sie ist wie eine mächtige Flamme, sogar eine Flamme des Herrn, die unauslöschlich ist. Und schließlich, man kann nicht über die Liebe verfügen, indem man es kaufen kann. Egal wie viel von seinem Besitz seines Hauses er geben will. Solche Liebe ist nicht berechenbar. Man spürt sie von innen, sie scheint aber wie eine Macht zu sein, die von außen kommt und einen völlig Beschlag nimmt. Es ist schon ein feuchterregendes Bild hier. Es muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn man von dieser Macht in Beschlag genommen wird und diese Liebe erwidert wird und auch die Beziehung dann treu gestaltet wird, ist das eine sehr schöne Art, abhängig zu sein. Aber es gibt dann auch die Kehrseite. Wenn diese Liebe nicht erwidert wird und wenn die Beziehung gebrochen wird, kann die Liebe die gegenteilige Wirkung haben als das, was ursprünglich sie haben soll. Sie wird dann nicht mehr lebensspendend, sondern kann auch tödlich werden. Die Kehrseite dieser lebensspendenden Kraft ist, dass wenn sie schief geht, sie auch tödlich sein kann. Man kann deshalb nicht nur von der Macht des Todes sprechen, sondern auch von der Wirkung des Todes sprechen. So, zwei Seiten der Liebe, zwei Texte. Was können wir davon lernen? Was sagen sie uns über das Wesen der Liebe? Ich werde jetzt drei Punkte herausheben und dann ein paar Vorschläge machen, wie das relevant sein könnte für unterschiedliche Leute, die sich in unterschiedlichen Phasen einer Beziehung sich befinden. Also es gibt drei Facetten der Liebe, die ich in diesen beiden Texten sehe. Und zufällig fangen sie alle mit G an. Gabe, Gegenseitigkeit, Gefahr. So, erstens, Liebe ist eine Gabe, etwas von Gott Gegebenes, etwas, das unser Leben hier auf Erden schön macht. Ja, wenn man von ihr in Beschlag genommen wird, hat man das Gefühl, richtig zu leben auf eine Art und Weise, die man bisher vielleicht nicht gekannt hat. Eine Gabe. Aber was ist diese Liebe? Diese Art von Liebe wird von zwei Qualitäten gekennzeichnet, nämlich eins, Gegenseitigkeit und aus diesem Grund zwei, Abhängigkeit. Man kann sich schlicht und einfach nicht allein verlieben und damit sich genügen. Lieben ist ein Akt, das zwangsläufig zwei Personen voraussetzt und die zweite Person muss dabei sein. Und gerade das macht abhängig. Wenn diese Liebe erwidert wird, ist die Abhängigkeit schön. Es gibt aber auch die Kehrseite. Wenn die Liebe nicht erwidert wird, kann sie zu einer Gefahr werden. Unerwiderte Liebe macht krank. Missbrauchte Liebe kann einen Menschen an die Grenze des Todes bringen. In solchen Fällen wird die ursprüngliche Funktion der Liebe als eine lebensspendende Gabe in ihr Gegenteil verwandelt. Sie wird tödlich. So, Gabe, Gefahr, Abhängigkeit, Gabe, Gegenseitigkeit, Abhängigkeit und Gefahr. Was können diese Texte euch praktisch heute sagen? Interessanterweise findet man in dem ganzen Hohelied keine praktischen Anweisungen. Die Funktion dieser Lieder besteht darin, das Phänomen der Liebe zu beschreiben, zu feiern, auch zu warnen. Aber nichts Praktisches wird hier gesagt. Es wird dem Leser überlassen, selbst Schlüsse daraus zu ziehen. Was gut ist, denke ich, weil jeder sich in einer anderen Phase befindet oder jeder findet sich, in einem anderen Punkt in Bezug auf diese Thematik steht. Ich sehe drei oder vier mögliche Adressaten dieses Textes, vier mögliche Phasen des Verliebtseins und es gibt diejenigen Leute, die sich noch nicht verliebt haben. Es gibt diejenigen, die dabei sind, sich zu verlieben. Es gibt diejenigen, deren Herzen gebrochen worden sind. Und es gibt diejenigen, die sich mal verliebt haben, geheiratet haben und inzwischen ist die Liebe kalt geworden. Also vier möglichen Gruppen von Menschen. Wenn es andere Gruppen gibt, könnt ihr mir nachher gerne sagen. Was können diese Texte diesen vier Gruppen sagen? Erste Gruppe. Diejenigen, die sich noch nicht verliebt haben. Ihr dürft euch darauf freuen. Liebe ist schön. Es ist von Gott gegeben und nicht etwas, wovon man weglaufen soll. Aber gleichzeitig müsst ihr darauf vorbereitet sein, weil Liebe eine mächtige Kraft ist. Es gibt eine richtige und eine falsche Zeit, sich zu verlieben. Und daher gibt es auch ein Refrain in dem Hohelied, ein wiederkehrender Text, mit dieser Warnung. Die Frau spricht zu den Töchtern Jerusalems, das sind wahrscheinlich dann ihre Freundinnen einfach. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, weckt nicht, erregt nicht die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Und das heißt wahrscheinlich, weckt die Liebe nicht, bevor es den richtigen Zeitpunkt gibt. Weil wenn es da ist, stehst du unter ihrer Kontrolle. Die zweite Gruppe, die Leute, die dabei sind, diejenigen, die dabei sind, sich zu verlieben. Nochmal würde ich sagen, freut euch, es ist schön. Es ist eine Gabe Gottes und ihr genießt etwas Ursprüngliches und Wunderbares. Gleichzeitig seid vorsichtig. Ihr trägt Verantwortung füreinander. Achtet auf den anderen, zwinge nicht und bleibt treu. Die Folgen von untreuer Liebe können tödlich sein. Drittens, es gibt diejenigen Leute, die sich verliebt haben, aber ihr Herz wurde gebrochen. Was kann man ihnen sagen? Ich würde ihnen sagen, euer Schmerz ist legitim. Ihr braucht euch nicht dafür zu schämen, zu denken, ach, ich muss mich nur zusammenreißen. Es ist völlig in Ordnung, wenn die Welt auf einmal ihre Farbe verloren hat, man morgens nicht mehr aufstehen kann oder will und alles ist trübe. Gott kennt dein Leid, die Bibel kennt dein Leid. Es ist ein natürliches Phänomen. Vielleicht tröstet euch den zweiten Text heute, weil ihr wisst, ihr seid nicht allein und das, was ihr erlebt, normal und menschlich ist. Gleichzeitig natürlich sollt ihr wissen, auch wenn die Liebe so stark ist wie der Tod, Jesus hat den Tod überwunden und er kann auch euch heilen und einen neuen Anfang schenken. Und viertens, die letzte Gruppe, diejenigen, die sich mal verliebt haben, geheiratet haben und inzwischen ist die Liebe kalt geworden. Man spürt das nicht mehr füreinander. Was dann? Ich würde sagen, erstmals, pass auf. Das ist gefährlich. Der Mensch braucht Liebe und wenn er das nicht spürt, irgendwann kommt das. Und wenn diese Liebe von einer anderen Person kommt, was dann? Verheiratet zu sein und sich in einer anderen Person zu lieben, ist furchtbar, weil die Macht genauso mächtig ist wie bei jedem anderen Ereignis. Aus diesem Grund muss man das Herz schützen und man muss auch Verantwortung für die Beziehung übernehmen und die Liebe pflegen. Man kann auch Liebe wieder neu entfachen. Und für euch dann gibt es einen Text aus dem Sprüchebuch, der nicht so sehr wie im Hohelied die Liebe feiert, sondern eher so Anweisungen gibt. In Sprüche Kapitel 5 lesen wir, dein Born sei gesegnet und freue dich der Frau deiner Jugend. Sie ist liebes, die ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut allerzeit sättigen und ergötze dich aller Wege an ihre Liebe. Also die Liebe, wenn sie einen Beschlag nimmt, ist überwältigend. Man trägt auch Verantwortung dafür und kann auch dafür sorgen, dass die Liebe nicht kalt wird, wenn sie da ist und wieder neu entfacht werden kann. Und damit komme ich zu Ende meiner Predigt.